Kapitel 4 Masterplan Teil 1 Destruktion des autobiografischen Gedächtnisses. Schlimm ist ein Klima, das Angst zulässt, indem andere bewusst für ihre Zwecke allgemeine Ängste schüren. Caritas Verband für die Stadt Köln e.V. Angst essen Seele auf. Die prätraumatische Belastungsstörung. Mit diesem Filmtitel seines 1974 erschienenen Sozialdramas hat der früh verstorbene deutsche Regisseur Rainer Werner Fassbinder 1945 bis 1982 ein geflügeltes Wort geschaffen. Es verleiht der zerstörerischen Macht kontinuierlicher Angst Ausdruck. Exemplarisch schildert Fassbinder in dem Film das Schicksal eines marokkanischen Gastarbeiters namens Ali, der aufgrund von chronisch sozialem Stress ein Magengeschwür bekommt. Ich habe noch heute, fast ein halbes Jahrhundert, nachdem ich diesen Film auf dem Schwarz-Weiß-Fernseher meiner Großeltern sah, seine Verzweiflung und seine gequälte Seele in hippocampaler Erinnerung, weil ich sie beim Sehen mitempfunden habe. Als ob Fassbinder schon damals den hippocampalen Identitätsmechanismus verstanden oder zumindest erahnt hätte, lässt er Ali an einer Stelle sagen, »Angst nix gut, Angst essen Seele auf.« Denn schließlich leidet nicht nur die Magenschleimhaut unter chronischem Distress, auch das hippocampale Tor zu unseren persönlichen Erinnerungen, die unser Wesen definieren, schrumpft. Somit ist Alis ausgesprochene Erkenntnis auch ein sehr ernstzunehmender Hinweis auf das womöglich gravierendste Problem unserer heutigen Gesellschaft. Wie in Abbildung 9 des Begleitmaterials dargestellt, wirkt sich Eustress, also kurzzeitiger Stress, als Reaktion auf herausfordernde Situationen förderlich auf die Funktion des Hippocampus aus, indem er die Neurogenese steigert. Chronischer und intensiver Stress, Distress, hingegen bewirkt das Gegenteil. Er beeinträchtigt zusätzlich die hippocampale Gedächtnisfunktion, indem er die synaptische Plastizität reduziert, das heißt die Fähigkeit der hippocampalen Neuronen hemmt, neue Verbindungen untereinander zu bilden. Distress ist aufgrund der chronisch erhöhten Ausschüttung von Stresshormonen überdies regelrecht neurotoxisch und führt im Laufe der Zeit zu einer Verringerung des Hippocampusvolumens, wie es für das posttraumatische Stresssyndrom, das PTSD oder auch die posttraumatische Belastungsstörung, PTBS, typisch ist. Diese Erkenntnisse zur Rolle des Hippocampus in stressbedingten Erkrankungen gelten mittlerweile als hinreichend gesichert, wie eine internationale 2018 veröffentlichte PTBS-Studie zeigt. Beim Vergleich 8 subkortikaler, unter dem Neokortex gelegene Strukturen, wurde nur der Hippocampus eindeutig mit einer PTBS in Verbindung gebracht. Daher ist die überragende Rolle des Hippocampus in der Literatur nicht nur auf die größere Aufmerksamkeit zurückzuführen, die dieser Struktur zuteil wird. Laut den Autoren belegt ihre Meta-Analyse eindeutig die Bedeutung des Hippocampus bei der Entwicklung und der chronischen Persistenz einer PTBS. Neben dem subkortikal liegenden Hippocampus ist jedoch auch der frontale Bereich des Neokortex von chronischem Stress betroffen und verliert durch diesen nachweislich ebenso an Volumen. Somit verliert nicht nur der Frontalhirnakku an Kapazität, sondern auch unsere Exekutivzentrale direkt an Leistungsfähigkeit. Aufgrund dieser strukturellen Veränderungen als Folge und Ausdruck der PTBS beeinträchtigt das traumatische Ereignis das Leben der Betroffenen langfristig. Sie erleben in Gedanken und Träumen das Grauen immer wieder, ziehen sich aus dem Leben zurück, vermeiden alles, was sie an dieses Ereignis erinnert, sind oft gereizt und in ständiger Alarmbereitschaft. PTBS als psychische Erkrankung entwickelt sich im Laufe des Lebens bei etwa 6-8% der Allgemeinbevölkerung. Bei ausgewählten Bevölkerungsgruppen, zum Beispiel bei Überlebenden militärischer Kämpfe, wie etwa des Vietnamkriegs, kann die Rate sogar über 30% liegen. Aber erst mit der Zunahme von Terrorismus und militärischen Konflikten in der Welt So die Autoren der zuvor erwähnten Meta-Analyse, die interessanterweise auch von der Bill and Melinda Gates Foundation finanziert wurde, hat die Auswirkung von PTBS auch größere Aufmerksamkeit auf die öffentliche Gesundheit erregt und die Forschung zu den neuronalen und biologischen Markern der Krankheit vorangetrieben. Vergleichbare Konflikte mit großem und lang anhaltendem Stresspotenzial für die allgemeine Bevölkerung erkennen wir in Form des Krieges gegen Corona, des Kriegs gegen den Klimawandel oder auch des Ukraine-Kriegs, mit dem viele Menschen die tiefsitzende Angst vor einer immer wahrscheinlicher werdenden atomaren Eskalation und eines dritten Weltkriegs verbinden. Es lässt sich nur darüber spekulieren, warum die Bill and Melinda Gates Foundation sich für dieses Forschungsgebiet interessiert. Doch drängt sich regelrecht die Frage auf, warum es ihr ein Jahr vor der bislang beispiellosen Angstkampagne rund um Covid-19 so wichtig war, herauszufinden, welche Einflussfaktoren ausgerechnet den Hippocampus schrumpfen lassen. Einen Hinweis auf ein mögliches Motiv liefert eine weitere wegweisende Erkenntnis aus der vorhergenannten Studie, in der die Bedeutung des Hippocampus beim PTBS eindeutig nachgewiesen wurde. Die Autoren der Studie stellen fest, der Hippocampus ist von entscheidender Bedeutung für die Angstverarbeitung, das episodische und kontextuelle Lernen sowie für Gedächtnisprozesse, die mit der PTBS-Symptomatik zusammenhängen. Mit anderen Worten, Angst wäre ein wissenschaftlich fundiertes, probates Mittel zum Zweck, wenn man unseren Hippocampus möglichst effektiv schädigen wollte. Angst zu schüren allein genügt, um den Hippocampus schrumpfen zu lassen, da sich die Vorstellung einer Gefahr von einer tatsächlichen Gefahr neurobiologisch nicht unterscheidet. Man muss demzufolge nicht unbedingt Grauenvolles tatsächlich erleben, es reicht schon die Angst davor, dass etwas Schlimmes passieren könnte, um eine sogenannte prätraumatische Belastungsstörung zu erleiden. Doch statt den Hippocampus der Menschen zu beruhigen, befeuerte Bill Gates die Covid-19-Angstkampagne in den Medien als Pandemie-Experte und sprach prognostisch Empfehlungen angeblich notwendiger Gegenmaßnahmen aus, wie Lockdowns, Injektionen viralen Genmaterials und vieles weitere mehr, um die Menschheit vor dem vermeintlichen Killer-Virus zu retten. Nur zur Erinnerung. Es ist nicht das Virus, das tötet, sondern die Überreaktion des Immunsystems aufgrund des Mangels an Vitamin-D-Hormon. Mehr dazu in Kapitel 4, kausale Prävention von schweren SARS-CoV-2-Infektionen ist rechtsextrem. Die prätraumatische Belastungsstörung könnte ebenfalls mit PTBS, also mit demselben Akronym wie für die posttraumatische Belastungsstörung, abgekürzt werden. Das wäre, was den Effekt angeht, keineswegs irreführend, da es auch in dieselbe Krankheitskategorie fallen würde bzw. darunter subsumiert werden sollte, wie die zwei Hippocampus-Spezialisten Dorte Berntsen und David Zerubin von der dänischen Aarhus-Universität in der ersten wissenschaftlichen Publikation zu diesem Krankheitsbild ausführen. Die posttraumatische Belastungsstörung ist eine Diagnose, die sich auf die Vergangenheit bezieht. Prätraumatische Belastungsreaktionen, die durch intrusive, unwillkürliche Bilder möglicher zukünftiger belastender Ereignisse und die damit verbundene Vermeidung und erhöhte Erregung gemessen werden, sind in der PTBS-Literatur übersehen worden. Um zu zeigen, dass zwischen prä- und posttraumatischen Störungen so gut wie kein Unterschied besteht, entwickelten sie eine Checkliste für prätraumatische Belastungsreaktionen, die PrE-CL, und wandten sie bei dänischen Soldaten an, und zwar vor, während und nach dem Einsatz in Afghanistan. Laut der im Jahr 2015 veröffentlichten Studie korrelierte die PrE-CL mit dem Standardmaß für PTBS-Symptome. Die PrE-CL, die vor dem Einsatz der Soldaten beantwortet wurde, sagte das Ausmaß der PTBS-Symptome während und nach dem Einsatz signifikant voraus. Die prätraumatischen Belastungsreaktionen wurden auf demselben Niveau erlebt wie die posttraumatischen Belastungsreaktionen auf Ereignisse während und nach dem Einsatz. Auch wenn die prätraumatische Belastungsstörung der posttraumatischen Belastungsstörung noch nicht gleichgestellt oder unter ihr subsumiert wird, sprießen immer mehr Therapiezentren aus dem Boden, die sich diesem Krankheitsbild widmen. Wenn wir von Dingen wie einer Pandemie, mörderischen Hornissen, Rassenunruhen und anderen erschreckenden Aspekten des Lebens hören, liest man auf der Webseite eines der vielen PTBS-Therapiezentren, bekommen wir Angst. Wir stellen uns vor, von diesen Ereignissen negativ betroffen zu sein, bevor sie überhaupt eintreten. Dort wird auch weiter ausgeführt: PTBS tritt normalerweise bei bereits erlebten Ereignissen auf. Wenn Sie ein traumatisierendes Ereignis überlebt haben, haben Sie vielleicht Albträume von dem Ereignis oder sind vorsichtig, wenn Sie Auslöser in der Nähe haben. Von prätraumatischem Stress spricht man hingegen, wenn die gleichen Symptome auftreten, bevor das Ereignis überhaupt stattgefunden hat. Das gilt insbesondere infolge der Berichterstattung über Corona, wie PTBS-Therapeuten feststellten. Während dieser Covid-19-Pandemie werden die Menschen ständig mit Nachrichten über die Geschehnisse konfrontiert, was dazu führen kann, dass sie sich Sorgen machen, dass ihnen das Gleiche passieren könnte. Wenn Sie von Menschen hören, die an dem Virus erkrankt sind oder daran sterben, haben Sie Angst um sich selbst und Ihre Angehörigen. Diese psychische Erkrankung ist zwar nicht im DSM-5, das ist das Diagnostische und Statistische Manual psychischer Störungen, kurz DSM, ist ein Klassifikationssystem, welches durch die American Psychiatric Association, kurz APA, herausgegeben wird, anerkannt ist aber dennoch sehr real und ernst. Diese Beobachtung ist mittlerweile auch durch eine Studie mit dem Titel »Warum die Covid-19-Pandemie ein traumatischer Stressor ist« belegt. Wer Böses denkt, könnte sagen, Ziel erreicht. Denn dies hat offensichtliche Konsequenzen. Prätraumatischer Stress kann Ihr Leben beherrschen, wenn Sie sich Sorgen darüber machen, was in dieser unsicheren Zeit passieren könnte. Ihre Angst und Ihr Trauma können Sie dazu bringen, sich das Schlimmste vorzustellen, bevor es überhaupt passiert ist, was es Ihnen erschwert, im Alltag zurechtzukommen. Eine weniger offensichtliche Konsequenz ist, dass Ihr Hippocampus schrumpft. So geben uns die technokratischen Dementoren zwar keinen Kuss, um unsere Seele auszusaugen, sie sorgen jedoch dafür, dass sie von ständig geschürter Angst gefressen wird. Nun fragen Sie sich vielleicht, warum die ausführlichen Erläuterungen zum Stand der wissenschaftlichen Forschung bezüglich der Rolle von Angst bei PTBS und in diesem Zuge ihres Einflusses auf die hippokampale Leistungsfähigkeit, wo es doch hier um die Darlegung eines Masterplans gehen soll. Weil dieses Angstschüren in der breiten Bevölkerung alles andere als zufällig geschah. Das belegen inzwischen nicht nur zigtausende geleakte WhatsApp-Chats mit Aussagen des damaligen britischen Gesundheitsministers Matt Hancock. Auch ein Maßnahmepaket des deutschen Bundesministeriums des Inneren und für Heimat, kurz BMI, über das laut Angabe des Nachrichtenmagazins Der Spiegel sowohl das Verteidigungsministerium als auch das Bundeskanzleramt schon am 22. März 2020 informiert worden waren, verfolgte genau dieses Ziel: Angst in der Bevölkerung zu schüren. Dieses Maßnahmenpaket war noch bis April 2021, also etwa ein Jahr später, auf der BMI-Webseite abrufbar. Inzwischen ist das vertrauliche Szenarienpapier in 1984-Manier von dort verschwunden. Doch noch vergisst das Internet nicht alles, solange es noch vom Staat und Großkonzernen unabhängige Server gibt. Das Strategiepapier des BMI wurde laut eigenen Angaben erstellt durch Experten aus Gesundheitswesen, Krisenmanagement, Verwaltung und Wirtschaft. Diese fordern unter Punkt 4 Schlussfolgerungen für Maßnahmen und offene Kommunikation der deutschen Bevölkerung, den ungünstigsten anzunehmenden Fall vorzuführen. Um die gewünschte Schockwirkung zu erzielen, müssen die konkreten Auswirkungen einer Durchseuchung auf die menschliche Gesellschaft verdeutlicht werden. Erstens. Viele Schwerkranke werden von ihren Angehörigen ins Krankenhaus gebracht, aber abgewiesen und sterben qualvoll um Luftringen zu Hause. Das Ersticken oder nicht genug Luft kriegen ist für jeden Menschen eine Urangst. Die Situation, in der man nichts tun kann, um in Lebensgefahr schwebenden Angehörigen zu helfen, ebenfalls. Die Bilder aus Italien sind verstörend. Zweitens. Kinder werden kaum unter der Epidemie leiden. Falsch. Kinder werden sich leicht anstecken, selbst bei Ausgangsbeschränkungen, zum Beispiel bei den Nachbarskindern. Wenn sie dann ihre Eltern anstecken und einer davon qualvoll zu Hause stirbt und sie das Gefühl haben, schuld daran zu sein, weil sie zum Beispiel vergessen haben, sich nach dem Spielen die Hände zu waschen, ist es das Schrecklichste, was ein Kind je erleben kann. Die radikale Umsetzung dieser wohldurchdachten und höchst perfiden Angst- und Panikstrategie der Bundesregierung gegen ihre eigenen Bürger zeigte dann auch die erwünschte Wirkung, insbesondere mit Blick auf die Kinder, die man schließlich zum Fokus dieser psychologischen Kriegsführung machte. So schreibt die Deutsche Gesellschaft für Psychologie, dass der Alltag von Kindern und Jugendlichen inmitten der Covid-19-Pandemie von vielen Belastungsfaktoren geprägt war. Viele der bisherigen Maßnahmen trafen insbesondere Kinder und Jugendliche mit besonderer Härte. Schulschließungen und Distanzunterricht, geschlossene Jugendtreffs und kaum Freizeitmöglichkeiten, begleitet von der Sorge um Erkrankung und Tod der Eltern und Großeltern. Diese Sorge bezog sich nicht nur darauf, dass ein Familienmitglied an einer Infektion sterben könnte. Es wurde medial verbreitet, dass sogar die Schuld dafür bei den Jüngsten liegen sollte. Die Bundesregierung war so fein raus, obwohl sie zusätzlich mittels leitmedialer Kampagnen dafür sorgte, dass wirksam präventive Maßnahmen, wie zum Beispiel eine ausreichende Vitamin-D-Einnahme, nicht ergriffen wurden.